Situation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Lena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation Lauer Wehner. Lauer Wehner, Lauer Wehner, Lauer Wehner. Gesamtsituation, Bewältigung besser.
Hallo und herzlich willkommen zur 206. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Montag, den 23.03. Wie man mir eben gesagt hat, haben wir schon 2026, dann glaube ich das einfach mal. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Dokumentenformatierung und fortschrittsfreies Jurastudium und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Über die muss ich nicht viel sagen, sie eskaliert fröhlich vor sich hin. Wir nähern uns so ein bisschen dem absoluten Nullpunkt und ich bewältige die Gesamtsituation zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem langjährigen Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, Christopher. Ich freue mich ja, mit dir Richtung Nullpunkt zusammen, Hand in Hand Richtung Nullpunkt
Hand in Hand. Ja, ich sehe diesen Podcast ja auch also als Zeitzeugnis und hoffe, dass er auch noch in 100 Jahren gehört wird von irgendwelchen, weiß ich nicht, weirden Geschichtsstudenten. Oder vielleicht macht das dann auch eine KI, wer weiß, dass sich die Leute einfach mal so ein bisschen informieren können, wie das vor 100 Jahren abgelaufen ist. Weil, das ist ja bekannt, bei uns gibt es nur die absolute Wahrheit, überhaupt nicht von irgendwelchen persönlichen Eindrücken geprägt. Hier kann man sich vollkommen unabhängig informieren. Ulrich, wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Deswegen sagst du immer ganz kurz, was machen wir hier eigentlich?
Ja, faktenbasiertes Aufregen. Entschuldigung, dass ich die Antwort gebe, bevor die Frage vollendet ist. Und faktenbasiertes Aufregen ist die Methode. Das Ergebnis ist Emotionsregulierung und vernünftige Wahlentscheidungen.
Vor allen Dingen das. Und man ist natürlich auch sehr attraktiv. Lauer und Wehner ist auch mithin einer der Podcasts in Deutschland mit den attraktivsten HörerInnen.
Ja, das macht
ist
schön.
Einfach so. Macht schön und klug. Also, wir haben eine besonders beliebte Kategorie, worüber wir nicht reden. Worum geht's da? Strategisch Schweigen. Stop making stupid people famous. Man darf und sollte nicht über alles reden. Und damit ihr es nicht tun müsst, reden wir einmal über Dinge, damit ihr nie über sie reden müsst. Heute haben wir zwei Dinge. Und zwar eines meiner Lieblingsthemen auch, und zwar KI. Und Deutschland hat ja, man glaubt es kaum, wir haben ja jetzt ein Digitalministerium, ne? Den Internetminister. Und das ist ja der ehemalige Chef von Mediamarkt Saturn, wenn ich es richtig sehe, ne? Und der hat jetzt was gesagt zum Thema KI, Ulrich. Was hat der gesagt?
Ja, wir reden deshalb nicht drüber, weil das, was auch Herr Karsten, heißt er, glaube ich, Wildberger, Digitalminister Wildberger, gesagt hat, nicht weil es stupid people too famous machen würde, das vielleicht auch, aber hier ist schon das, die Fallgruppe des Nicht-Drüber-Redens, dass man es einfach auch nicht mehr hören kann, weil Herr Wildberger wird zitiert, das, was er im Einzelnen sagt, ist etwas mehr Schichten, aber jedenfalls zitiert im Deutschlandfunk Digitalminister Wildberger, Doppelpunkt Zitat, KI führt zu dramatischen Jobverlusten. Ja, Halleluja. Der Nachsatz bringt aber auch Chancen, zeigt, wie mutig Herr Wildberger sich diesem Thema, ja, mutig im Sinne von nicht mutig, sich diesem Thema ja, widmet. Und ich kann es nicht mehr hören, dass KI Jobverluste bedingt und Arbeitsplätze kaputt macht. Also es ist unter so vielen Gesichtspunkten nervig. Wenn man nur das sagt, dann ist man auf einem völlig falschen Pfad.
Ja.
Man muss sich ja überlegen, wie geht man damit um und sorgt dafür, dass es eine neue, gute Fortschrittstechnologie ist und nicht wie damals bei Einweihung dieser Strecke, Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth, meint, dass der menschliche Organismus sich sofort in Luft auflöst, wenn er auf 40 Stundenkilometer beschleunigt wird oder explodiert. Ja, das nervt mich so ein bisschen, dass der dass der Umgang damit so von vornherein negativ ist. Und ich sehe das auch in meiner Branche, dass
ich sehe es
dass
auch.
Es so, so, ja, so ohne nachzudenken,
ja,
kritisch oder ablehnend behandelt wird. Das, damit ja, meine ich KI. Und das mag ich nicht. Und gerade der Digitalminister, der sogenannte.
Sollte da ein bisschen mehr Optimismus.
Ja, muss man doch mal irgendwie ein bisschen überlegen, was man damit machen kann. Also, das ist auf Platz 1 jedenfalls.
Ja, der Digitalminister war halt, der ist halt so sehr vom Innovationsstandort Deutschland überzeugt, nachdem er diesen Altenheim-Roboter Willi gesehen hat, ja, dass der sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie man das noch toppen soll. Das funktioniert insbesondere, wenn man chinesisches Fernsehen nicht guckt, ja, oder auch nicht mitkriegt, dass sie da diese humanoiden Roboter haben, funktioniert das sehr gut. Ich weiß gar nicht, mit wem ich neulich geredet habe.
Mit Willi hast du vielleicht geredet.
Ich habe, genau, mit Willi im Altenheim. Nein, aber Lauer und Wehner, Deutschlands bester Altenheim-Podcast, direkt aus der Station für Demenzkranke. Nee, aber genau, also wir hatten Gäste und da kannten dann tatsächlich Leute in meinem Alter nicht diese humanoiden Roboter. Und die Person hat sogar bei Siemens gearbeitet. Allerdings nicht als Ingenieur, sondern irgendwie in der...
Im Archiv.
Ich weiß nicht, wie das heißt, in der Verwaltung als Kaufmann, als Kauffrau. So, ja, also erstens das. Zweitens finde ich ja immer, und das ist ja das Lustige bei diesen ganzen Digitaltechnologien, weil die ja im Grunde fordern die ja so ein bisschen die kapitalistische Ordnung heraus, weil es da ja oft um so Themen geht wie Post-Scarcity, ne? Also wenn du, weiß ich nicht, ein Musikstück beliebig häufig vervielfältigen kannst, was macht das mit dem Job des Musikers und was müssten wir als Gesellschaft eigentlich da machen, um solchen Leuten noch ein Auskommen mit ihrem Job irgendwie zu ermöglichen, ne? Hat man sich dafür entschieden, das komplett zu ignorieren und das irgendwelche Plattenfirmen zu überlassen? Und jetzt ist es ja auch so, dass man sich ja erstens mal fragen muss, okay, wenn ein Job heute schon von einer KI gemacht werden kann, ist es eigentlich mit der Menschenwürde vereinbar, dort einen empfindungsfähigen Menschen diesen Job verrichten zu lassen? Oder wäre es nicht von vornherein besser gewesen, diesen Job zu automatisieren? Das ist ja mein beliebtes Beispiel beim Wiener Feinbäcker. Der einzige Grund, warum dieser Job nicht von Robotern gemacht wird, ist, dass es bis jetzt günstiger war, Menschen einzustellen als so ein Roboter. Das wird sich aber bald auch ändern. Das heißt, die Frau oder der Mann, deren sinnlos Job dann von einer KI gemacht wird, die hätte ja überhaupt gar kein Problem damit, wenn die Firma sagen würde, weißt du was, wir sparen uns ja hier ganz viel Geld mit der KI, ja, und wir bezahlen der KI ja gar nicht den Lohn, den wir dir bezahlt haben. Wir bezahlen dir deinen Lohn einfach weiter. Da wird sich niemand gegen stellen, ja? Wird jeder sagen, ach ja, finde ich ganz gut jetzt, ne? So, passiert aber nicht. Das heißt, das Problem bei, die KI hat uns die Jobs weggenommen, ist einzig und allein, dass sowas wie eine KI und quasi diese ja, kostenlose Arbeitskraft, die dann da zur Verfügung steht, nicht so besonders gut mit einem so individualkapitalistischen System in Einklang gebracht werden kann, wo das Geld dann eh nach oben fällt und wo es im Grunde genommen nur darum geht, ja, zu rationalisieren, damit, weiß ich nicht, die Gewinne, die aus der Arbeitskraft erwirtschaftet werden, halt, weiß ich nicht, bei einigen oben landen. Ne? So. Das ist das Problem. Und das wäre halt gut, wenn der Digitalminister, aber ich weiß nicht, der ist ja parteilos, aber glaube ich auf Vorschlag der CDU. Sowas könnte man ja mal ansprechen als Digitalminister und irgendwie zeigen, dass man sich auch mit den gesamtgesellschaftlichen Fragen rund um Digitalisierung und Automatisierung irgendwie auseinandersetzt. Allein, es passiert nicht.
Ja, genau. Das ist das Störende, wenn der Digitalminister sagt, KI führt zu dramatischen Jobverlusten, dass das im Grunde genommen gleich der Narrativ einer Sackgasse ist und allenfalls Raum bietet dafür, dass die SPD Industriejobs sichern möchte, auch wenn sie, wie du so luzide bemerkst, die Jobs im Grunde genommen in vielen Fällen schon schwer mit dem Menschenwürdegebot vereinbar sind. Ja,
ja.
Nächster nicht reden über
ja.
Sollte meines Erachtens der Benzinpreis, der berühmte Benzinpreis sein.
Ja.
Und ja. Da ist auch die Fallgruppe des Nicht-Drüber-Redens, weil es nervt, aber auch es versperrt so vielen ansatzweise sinnvollen oder jedenfalls sinnvolleren Gedanken, versperrt es einfach den Weg. Es ist eine so gedankliche, wieder eine gedankliche Sackgasse. Als allererstes, wenn sich schlimme Dinge auf der Welt ereignen, die ja. Weltwirtschaft von komplett bekloppten US-Präsidenten.
Und meinst du, dass der komplett bekloppt ist, ja?
Das ist sehr gewagt.
What gave him away?
Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter gibt's ja nicht mehr. Und jedenfalls in dieser Zeit, es geht drunter und drüber, die Weltwirtschaft gerät ins Schlingern und ja. Hier rastet man auf breiter Front aus, weil der Liter ja. Benzin plötzlich mehr als 2 Euro kostet. Und eine gedankliche ja. Sackgasse, wenn man sich darüber aufregt und hat irgendwelche Tankrabatte und das Bundeskartellamt soll es jetzt richten, da mit seinen 3 bis 5 Beamtinnen. Und das soll alles geschehen. Und ja, weil demnächst mal wieder Wahlen sind. Das ist ja offenbar ja. jetzt so das Kriterium, weshalb man
für,
nicht,
ja,
der Grund, man weshalb kümmern, man nicht ja. handeln kann, weil jetzt mal wieder Wahlen sind, da kann man nicht auf solche Ideen kommen, wie zu sagen, wie wäre es denn mal, wenn der Benzinpreis um 10% steigt, dann fahrt doch einfach alle 120 auf der Autobahn, dann sinkt der Verbrauch nämlich um 15%. Und vergleichbar kühne Gedanken. Das ja, ist alles also, das nicht, ist sondern da wird gesagt, der Benzin, und dann regen sich die Leute auf und sagen, der Merz hat jetzt, steigen auch noch die Benzinpreise, also danke ja. Merkel war das früher, und ja, Frau Reiche kriegt's auch nicht in den Griff. Und ja. Ja, mein Gott. Und dann, ach Leute, das gibt's denn wirklich, das habe ich auch gelesen, die fahren dann zu irgendwo so einer Tankstelle, wo es 5 Cent billiger ist.
Und nehmen aber die dann 300 Kilometer entfernt.
Fahren schon mal 300 Kilometer und nehmen dann noch so einen Kanister mit und füllen ja. den dann auf.
Das mit dem weird, Kanister... Ne?
Und dann wird immer gesagt, ja, irgendwie dieser hart arbeitende Facharbeiter, der da in der totalen
Mumskirchen-Pampa
wohnt, mit seinem Diesel, mit seinem subventionierten Diesel oder so ein 7 Tonnen schweres Teil, wo ein 5 PS Hybridmotor drin ist, fährt er dann da durch die Gegend. Also ganz furchtbar. Also über den Benzinpreis, ich meine, der Rohölpreis ist schon ein bisschen schwierig für die Weltwirtschaft, wie ich als global denkender Volkswirt sage, aber der Benzinpreis, nee.
Ja, nee. Ulrich, also was ich ja so geil daran finde, an dieser, oder fangen wir mal anders an. Ulrich, hast du dir eigentlich erzählt, dass ich seit Jahren Elektroauto fahre?
Ja, das ist hier natürlich auch so der Fall. Wir fahren voll elektrisch. Ja. Geht der Benzinpreis dran vorbei, klar.
Ja, ich finde, also es gibt dieses schöne Meme. Ja,
Fahrradfahren ist übrigens auch nicht teurer geworden.
Ja, es gibt, wo du Fahrradfahren sagst, es gibt dieses schöne Meme von dem Fahrradfahrer, der also auf dem Rad fährt und dann so einen Stock in die Speichen des eigenen Rades steckt und hinfliegt und sich dann halt darüber aufregt, dass er hingefallen ist. Und das ist so, ich weiß gar nicht, ob das ein Unforced Error ist oder wie man das genau nennen soll. Mir kommt da immer dieser Spruch in den Sinn, das haben wir so bestellt, das wird jetzt so gegessen, ja. Also da holt einen dann halt eben die ganze Fantasielosigkeit der deutschen Politik ein. Man stelle sich vor, man hätte einfach den 1998 eingeschlagenen Weg mutig fortgesetzt, die erneuerbaren Energien im Übrigen, die uns im Moment den Arsch retten, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, 60% Wind und Solar schon haben, ja. Also statt die erneuerbaren Energien auszubauen, zu sagen, oh nee, ach komm, billiges Gas aus Russland ist doch auch ganz geil. Nix an der Energieinfrastruktur ändern. Und dann in dem Moment, in dem dann sowas wie eine Ölkrise kommt, auf einmal dazustehen und zu sagen, das ist aber jetzt blöd. Ja. Da konnte ja niemand mit rechnen. Also das ist so, man muss es auch echt sagen. Also ich folge ja da, wie heißt der, Michaela Weber oder so, diese Ökonomin, die ja im Moment die ganze Zeit darüber halt irgendwie schreibt, wie sich halt China auf genau solche Krisen vorbereitet hat und weswegen dann da in China im Moment noch alles irgendwie total smooth läuft, weil die also Ölreserven noch und nöcher haben und alles Mögliche, ja. Und ja, also ich bin irgendwie, wie soll man es sagen, ich bin schon sehr fasziniert von, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Ulrich, dass die Politik das halt so dermaßen ignoriert, dass sie da jetzt im selbstgemachten Nest sitzen. Dass das jetzt kein Gottesurteil ist, sondern dass das daran liegt, dass die einfach mal politisch auf ganzer Linie komplett verkackt haben. Und das ist keine wertende Beschreibung, sondern das ist einfach eine Darstellung der objektiven Fakten. Wenn du im Jahre 2026 ein Industrieland noch nicht irgendwie auf Erneuerbare umgestellt hast, wenn es da noch keine Pflicht fürs Elektroauto gibt, wenn der Benziner noch immer erlaubt ist. Ja, sorry, aber dann hast du halt einfach deine Hausaufgaben nicht gemacht. Dann ist das, ja, Ulrich, mich lässt das so ein bisschen ratlos.
Ja, ja,
was macht das mit dir,
dieses, Ulrich? Ich weiß auch gar nicht, wie gezielt man das mit dieser Benzinpreisdiskussion macht, dass man den Weg zu weiterführenden Gedanken sich komplett verbaut. Dass man nicht auf den Gedanken kommen kann, eine Lösung wäre doch gewesen, dass man stärker auf erneuerbare Energien setzt. Ja. Das ist ja so, als wenn du irgendwie dir die Lunge weggeraucht hast und bei der Diagnose Lungenkrebs dann traurig bist, dass du nicht weiter rauchen kannst und meinst, das sei das Problem. Und ja,
ich finde ein bisschen schade, dass man nicht Robert Habeck, oder vielleicht hat es sogar schon jemand gemacht, aber so richtig die Schuld gegeben hat ihm dafür keiner, ne, dass das Benzin jetzt so teuer ist.
Es gibt obwohl er natürlich schuld ist, es gibt im gesamten politischen Spektrum keinen, der das sagt. Also es gibt viele journalistische Stimmen, die darauf hinweisen, dass vielleicht der Benzinpreis nicht das eigentliche Problem ist und das nicht das Handlungsversäumnis ist. Aber es gibt weil ja wieder Wahlen sind, nach den Wahlen ist vor den Wahlen, und wenn irgendwann wieder Wahlen sind, kann man so unangenehme Dinge nicht aussprechen, wie das, ja, dass das jetzt halt so ist. Und ja, es fasziniert auf schlimme Weise.
Ja.
Und also dieses Ausrasten, Rumkrakehlen, dass der Benzinpreis das Problem ist, wo es eben so evident ist, dass der Benzinpreis als solcher, also der Spritpreis, dass der ja das Problem ist, dass die Autos da so abhängig von sind.
Ja, ich also, wollte gerade sagen, dass das Problem beim Benzinpreis ist, dass es überhaupt noch Benzin gibt.
Ja, und hier die Technologieoffenheit, wie sich insgesamt zeigt, was es für ein Schmarrn ist.
Ja, was für hohle Sprüche. Ja, stimmt, Technologieoffenheit. Wo sind denn jetzt die technologieoffenen Lösungen?
Also, ne?
Muss ich mir mal aufschreiben, muss ich direkt gleich twittern. Das ist, ach ja, schön den Leuten das Salz in die Wunde reiben. Das ist, ja, aber Ulrich, grandios. Also das ist auch nochmal ein wirklich sehr, sehr guter Punkt, der nochmal schön vor Augen führt, dass das,
dann müsste
dass
man sie das dann alles eigentlich hohles, auch
dummes
stellen.
Gerede ist.
Ja,
genau. Was heißt stellen? Es ist ja mit diesem Stellen, da kriege ich ja schon immer bei der AfD einen Föhn. Ich meine, wie willst du denn Christian Lindner stellen? Ja, wenn der in der Lage
ist, wenn du den Föhn kriegst. Ich meine damit eben, dass eben diejenigen, die das äußern, damit konfrontieren, was für ein Unsinn das ist, und nicht einfach auch in Qualitätsmedien als Aufmacher, der Benzinpreis steigt über 2 Euro.
Aber das ist doch super, weil man weiß, die Leute klicken das. Ulrich, es ist doch wichtiger, dass die Leute das klicken, als dass es irgendwie eine vernünftige Debatte zu irgendeinem Thema gibt.
Ja, da ich beim Zugfahren auch wieder sehr viel mich mit der Bild-Zeitung, nicht sehr viel, aber natürlich immer gerne eine Bild durchlese, dann waren dann auch empörte ein Horst aus Hildesheim oder wo auch immer rief auf zum Generalstreik. Ne? Und man kennt es ja, die Mittelälteren unter uns erinnern sich, dass ja die sogenannte Gelbwestenbewegung auch eine benzingetriebene Technologie war, sozusagen, die nämlich sich darüber beschwerte,
Bauern,
die hier waren es ja auch mal die Bauern oder die Gelbwesten, die große Probleme mit den gestiegenen Benzinpreisen hatten, und im Übrigen waren es auch in der Spätphase der Ampel die Bauern, die so lange rumgepöbelt haben, bis sie ihren bekloppten Agrardiesel wieder reduziert bekommen haben. Michael Kaps aus Aach, jetzt habe ich das aus der Bild-Zeitung gefunden, in Baden-Württemberg. Es wird Zeit für einen Generalstreik. Ey. Das fand ich auch gut. Und Tankstellenverband warnt Sprit bald, der heißt auch Sprit in der Bild-Zeitung, Sprit bald bei 2,50 Euro. Heinz Roderburg aus Friedelshausen in Thüringen. Aber diesem Staat ist es völlig Wurst. Das Staatssäckel klingelt. Wann will der Deutsche endlich zur Revolution auf die Straße gehen?
Der deutsche Michel.
Der
deutsche Michel. Warum hat er, also wirklich, das kann man, das muss man dem
Friedelshausen in Thüringen. Heinz Roderburg. Dankeschön.
Ich glaube, ich habe auch so eine Vermutung, wo der Friedelshausener Friedelsmann, was der wählt, ne? Ich weiß gar nicht, ist denn das Aufrufen zur Revolution, das ist noch keine Straftat, ne? So.
In Friedelshausen ist das Bürgerpflicht. Das ist Teil des Widerstandsrechts.
Man könnte mal groben Unfug anprüfen. Aber ja, also ich finde es, wie du gesagt hast, es ist total genial. Ja, also man könnte ja auch mal, weiß ich nicht, wegen der Schieflage zwischen arm und reich in Deutschland über sowas wie einen Generalstreik nachdenken. wegen, weiß ich nicht, dass die Regierung zu wenig tut, um das Klima und die nachfolgenden Generationen zu schützen. Das sind alles so scheiß linksgrüne Themen. Das sind Petitessen. Nein, wenn der Klaus Bert aus Bertshausen in Friedelburg der Meinung ist, jetzt ist das Fass voll, ja, dann müssen wir uns natürlich alle wieder an seinen Befindlichkeiten orientieren. Ich find's großartig. Ich find's wirklich großartig. Mir ist gerade noch eingefallen, ich muss kurz zwei Sachen nicht sagen zur Baden-Württemberg-Wahl. Oder wolltest du noch was zum Benzin sagen?
Nö, ich.
Was?
Ne? Ich kann nicht mehr.
Dir geht's gut, ne? Ich kann auch nicht mehr. Auf jeden Fall, was ich total genial fand, dass. Und da ist mir erst habe ich gedacht, okay, jetzt, Christopher, du hast gerade einen Schlaganfall, jetzt ist vorbei.
Schlägle.
Also, dass die CDU, Christlich-Demokratische Union, wir erinnern uns daran, was die Grünen mit Spott und Verachtung übergossen haben, ja, eigentlich immer, weil sie halt auch das Gefühl hatten, sie können es machen. Man kann den Grünen an den Kopf werfen, was man will. Die wehren sich eh nicht. Ja. Also auch mit, was hatten sie gesagt? Mit der Hauptfeind sind die Grünen und irgendwie lauter so ein Scheiß, ja. Und dann nach der Baden-Württemberg-Wahl entdeckt die CDU für sich auf einmal, dass es gar nicht so cool ist, wenn andere Parteien schlecht über einen reden, und spricht allen Ernstes, also dass die sich nicht schämen, und spricht allen Ernstes über eine Hetzkampagne der Grünen gegen die CDU. Weil die darauf hingewiesen haben, dass dieser, wie hieß der, war das dieser Manuel Hagel oder wie hieß der da?
Manuel Hagel mit den rehbraunen Augen.
Ja, ey, also Entschuldigung, aber wenn du dich da irgendwie wie der Pedobär präsentierst im Fernsehen, ja, brauchst du dich nicht wundern, wenn die Leute da mal irgendwie eine Augenbraue hochziehen.
Ja, in dem Zusammenhang wurde ja das Bild mit dem Stock, den sich der Radler selbst in die Speichen seines vorderen Rads schiebt, auch gebraucht. Und nämlich, ja, wenn man Blödsinn erzählt und damit dann noch sehr, sehr schlecht umgeht, wenn man Blödsinn erzählt und damit schlecht umgeht, dann sind es ja nicht die Leute, die das offenlegen, die Bösen. Also das,
gut. Und aber, gut, aber ja, genau, also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, es war tatsächlich Jens Spahn, sprach also von einer Schmutz- und Hetzkampagne gegen die CDU. Also auch gerade Jens Spahn, das ist echt so, haltet den Dieb, ja, also das ist, aber gut, ich sag mal so, dass Jens Spahn überhaupt noch, das da könnte man ja jede Woche drüber reden. Und dann hat er allen Ernstes sich nicht entblödet vorzuschlagen, ja, also der Cem Özdemir und der Manuel Hagel, die sollten das so machen, dass das Ministerpräsidentenamt quasi zur Hälfte der Legislaturperiode rotiert.
Ja.
Ja, dass dann der Cem Özdemir sein Mandat niederlegt, so nach dem Motto, und der Manuel Hagel dann Ministerpräsident wird. Und wo ich mir echt so gedacht habe, so, ah, okay, cool. Aber das ist so genau dieses, wir ändern die Regeln so lange, bis wir nur noch gewinnen können, was ja auch, weiß ich nicht, die Republikaner da in den USA veranstalten. Ne? Also das ist im Kern, muss man das ganz klar sagen, im Kern ist das, setzt der Spahn da die Säge an
ja,
den demokratischen
Normen. Das ist in der Tat eine Sache, die durfte nicht unerwähnt bleiben, wie schamlos das ist, dann da an die, dann da zu sagen, oh, es war doch so knapp, wir sind doch eigentlich auch fast stärkste Partei geworden.
Ja.
Und die Schamlosigkeit, mit der man erst auch zum Beispiel die Partei und ihre Mitglieder, die Linke, diffamiert bis zum geht nicht mehr und dann dahin geht und sagt, hey, könnt ihr uns nicht ein bisschen helfen? Ja, gut, dass das noch erwähnt worden ist von dir. Ja, der Spritpreis, wir reden nicht drüber, auch über Jens Spahn nicht. wenn ich jetzt versuche weiterzumachen, dann möchtest du wahrscheinlich kurz unterbrechen und
ja, genau,
Werbung
ich muss kurz sagen,
machen.
man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de und bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Danke. So, jetzt kommen wir zu einem nicht so schönen Thema.
Es ist gut, dass mal zwei Männer das Thema besprechen,
ja,
kann man sagen.
Ja, es ist sehr gut. Wobei ich natürlich noch den Vorteil habe, dass ich die Person kenne persönlich. Toller Vorteil in diesem Zusammenhang. So ein bisschen wie Bill Cosby zu kennen oder so, sollte man jetzt auch nicht mit hausieren gehen. Ja, also uns hat alle am letzten, ich glaube Freitag, ne? Freitag kommt immer der neue Spiegel. Beziehungsweise Freitag kommt die Main Story, mit der sie dann Werbung machen für den Spiegel, der dann am Samstag erscheint. Die ehemalige Ehefrau oder andersrum, Colleen Fernandes, die mal mit Christian Ulmen, dem, wie sagt man, Schauspieler, Entertainer,
Moderator
verheiratet war, brach ihr Schweigen, wie es so schön heißt, glaube ich. Ich glaube, Schweigenbrechen ist der Fachbegriff dafür. Und klärte mal die geneigte Öffentlichkeit auf, warum sie sich denn hat scheiden lassen von dem Gutsten. Und es gilt ja die Unschuldsvermutung, muss man jetzt dazu sagen. Aber sollte sich bewahrheiten, was die gute Frau Fernandes da mitteilt, ist das ja krass, ist eigentlich schon zu milde. Da zieht's einem echt die Hosen aus. Wie nähern wir uns dem Thema an?
Was jetzt als Metapher vielleicht auch nicht wahnsinnig geschickt
ist. Ja, das ist so wahnsinnig geschickt.
Aber wir können ja mal sagen, was sie inhaltlich ihrem Ex-Mann vorwirft.
Ja. Ja.
Und zwar läuft es unter dem Stichwort digitale Gewaltanwendung zu ihrem Nachteil. Und einmal darüber hinaus tatsächlich echte körperliche Angriffe, was bedauerlich genug ist, aber nicht das Besondere an dieser Angelegenheit leider. Es ist nichts Neues. Und es geht dabei um, untechnisch gesprochen, geklaute Identitäten. Und da soll es also so sein, also es kursieren, das ist zweifelsfrei steht es fest, hunderte oder tausende gefälschter Pornoaufnahmen, die mehr oder weniger klar Frau Fernandes zeigen. Fakes und Deepfakes im Wesentlichen. Und dann gab es nach Schilderung von Frau Fernandes das Phänomen, dass sich Personen als sie ausgegeben haben, Profilen auf Plattformen, vor allem LinkedIn, also der Business-Plattform LinkedIn, und dort unter Verwendung der Identität von Frau Fernandes Kontakt aufgenommen haben und dieser Kontaktaufnahme zum Teil tatsächlich auch zu Männern aus ihrem unmittelbaren Umfeld, die dann auch relativ schnell oder jedenfalls häufiger eine sexuelle Richtung genommen haben sollen, so ja. Frau Fernandes.
Bis hin zu Telefonsex.
Genau. Ich habe noch die Frage, wie das geht,
kann ich dir gleich erklären.
Nicht Telefonsex im Allgemeinen, ne, sondern...
Ah, Ulrich.
Das,
mein Freund.
Wissen wir ja noch. Und jedenfalls berichtet der Spiegel davon, dass der damalige Versicherungsmakler des Paares kontaktiert wurde unter dem Profil sozusagen mit der digitalen Maske aufgesetzt der Frau Fernandes. Und Frau Fernandes sagt nun, dass sie die Urheberschaft ihres Mannes, Ex-Mannes Christian Ulmen, tatsächlich dadurch entdeckt habe, dass er ihr das in einem bestimmten Moment gewissermaßen gestanden, gebeichtet oder wie man es auch nennen will, haben soll. Er soll also gesagt haben, liebe Colleen, ich muss dir was sagen. Und zwar hat er dann nicht gesagt, du, ich habe leider eine riesen Beule in einem so heiß geliebtes Auto gefahren, sondern er soll gesagt haben, als es um dieses Thema ging, wo Frau Fernandes sich da so äußerte, dass jemand sie in dieser Weise geschädigt habe, soll er gesagt haben, ich war das, ich habe das getan. So ja, habe er das erklärt, das erzählt Frau Fernandes.
Aber auch erst, und das ist das Bittere an der Geschichte, und das ist auch keine Wertung, sondern einfach nur, das ist diese Beichte von Christian Ulmen kam erst, als sie ihm gesagt hat, dass es ihr, weil er wusste das anscheinend, weil wie das halt in so einer Ehe ist, man redet ja über Sachen, die einem so passieren und die einen auch belasten, ja. Er wurde erst so offen beziehungsweise reumütig in dem Moment, in dem sie ihm mitgeteilt hat, dass sie jetzt Anzeige erstattet hat, weil sie jetzt keinen Bock mehr drauf hat. Also das
nicht gegen ihn, sondern Anzeige gegen Unbekannt erstattet habe, da hat sie ihm das gesagt.
In Spanien auch.
Und daraufhin habe er ihr, so sagt sie, dann seine Täterschaft
extrem nervös
gestanden.
Ja. Weil er wohl extrem nervös geworden ist und wie sie mitteilte, er wohl unfassbare Angst davor hatte, jetzt ins Gefängnis zu müssen oder irgendwie so.
So sagt es Frau Fernandes.
Da musst du mir auch nochmal irgendwie erklären, sie hat ja Anzeige in Spanien erstattet, wo es anscheinend schon Gesetze gegen sowas gibt, weil das ist ja auch ein Problem in Deutschland, dass es so einen richtigen Deepfake-Paragraphen im StGB nicht wirklich gibt.
Ja, da kann ich mal ins vertiefte Erkenntnisse des einstelligen spanischen Rechts, muss ich mich da etwas allgemeiner halten. Es gibt jedenfalls spanischen Recht und vor allem in der spanischen Rechtspraxis ein höheres Schutzniveau, das will ich mal ganz wertfrei sagen, das kann in unterschiedliche Richtungen gehen, aber ein höheres Schutzniveau, sowohl was das materielle Recht angeht, also was ist strafbar, als auch was die Verfahrensausgestaltung angeht, zum Schutz von Frauen vor sozusagen frauentypischen Beeinträchtigungen. Und da gibt es also auch spezialisierte Verfahrenswege und Verfahrensarten, in denen sehr spezialisierte Kräfte arbeiten und nicht irgend so ein Typ, der vorher Mietrecht gemacht hat.
Ja.
Und die sich dann diesen Fällen annehmen. Und wie gesagt, es gibt da auch einige Tatbestände, die ein höheres Schutzniveau gewährleisten. In Deutschland ist, soweit ich das sehe, dieses Verhalten, wenn die Vorwürfe zutreffen, also alles das, was jetzt keine körperliche Gewalt ist, ist
nicht strafbar.
Nicht strafbar. Ja?
Beziehungsweise
also
man
jetzt.
Beziehungsweise man müsste sich da, wir haben ja in der Redaktionskonferenz kurz darüber geredet, weil mich das als angehender Jurist natürlich auch interessiert. Man könnte da aber nicht besonders schön mit dem 184k-Paragraph StGB arbeiten, Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Das ist aber eher so ein Straftatbestand, der sich gegen dieses sogenannte Upskirting richtet, also wenn man Frauen unter den Rock fotografiert. Und dann gibt's noch Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Und da gibt's zum Beispiel den Absatz 1, Nummer 3,
mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft für eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine, das ist verstorbene Person, das muss ich rausschneiden. Jedenfalls dieser Paragraph, der könnte da aber auch nicht so richtig gut benutzt werden. Und dann gibt es noch in Verkehr bringen pornografischer Schriften. Und der ist aber auch nicht einschlägig, weil es da mehr um tatsächlich die, glaube ich, kommerzielle Inverkehrbringung pornografischer Schriften an Stellen in der Gesellschaft, an die die nicht hingehören, geht, wenn ich das jetzt so mal vereinfacht beschreiben sollte.
Ja, das trifft ja auch so vom Schutzgut her überhaupt nicht diese...
Ja, überhaupt nicht.
Ja, wie sagen, das ist, muss man ja auch teleologisch, sprich vom Ziel der Norm her interpretieren. Und da sind die Pornografie-Verbreitungstatbestände ja solche, die den Schutz der Öffentlichkeit zum Ziel haben und nicht den Schutz des Individuums. Anders bei der Verbreitung von Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie.
Und ich kann mich
allen... Abgesehen von den Verbreitungstatbeständen für Pornografie ist all denen im deutschen Recht in Betracht zu ziehen, aktuell im geltenden deutschen Recht, de lege lata in Betracht zu ziehenden Normen, ist allen gemein, dass sie schon rausfallen, sofern es sich nicht um echte Aufnahmen, Bildaufnahmen handelt. Ja. Sprich, sobald man sich da irgendwas zurechtklemmt hat, das Gesicht der irgendeiner Menschen da rein produziert, rein faked, ist man schon raus.
Bist du dir sicher? Weil steht
ja,
da nicht,
bei diesen Upskirting-Nummern.
Steht da nicht anfertigt?
Ich weiß nicht,
herstellt
wo, aber...
oder überträgt. Also zum Beispiel beim Upskirting steht, wer absichtlich oder wissentlich von Genitalien dem Gesäß der weiblichen Brust oder diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche.
Das Herstellen ist aber Fotomacht herstellen, nicht sich das irgendwie zurechtschraubt.
Also, wenn man das hinkriegt zu argumentieren, dass die Kudamraser Mörder sind, dann kriegt man das, glaube ich, auch hin, herstellen so ein bisschen... Aber ich weiß, was du meinst. Also das Problem, wir haben es jetzt, glaube ich, auch 5-mal schon benannt. Das Problem ist, es gibt in Deutschland keinen Straftatbestand, was natürlich auch dann leider für Christian Ulm sehr gut ist, weil man nicht für Dinge bestraft werden kann, die zum Zeitpunkt der Tat, die man getan hat, nicht strafbar war.
Das ist allerdings ein Grundsatz, an dem ich auch in keiner Weise hier rütteln möchte, damit das mal ganz klar zum Protokoll erklärt wird.
Es sei denn, es geht um Nazis, also so in der Liga von den
Nazis damals.
Ja, da
bin ich
noch
nicht mal zu so einem Scherz dieser Art bereit jetzt.
Ich meine doch jetzt nicht die Nazis heute, sondern das war schon, ich wollte damit nur sagen, dass es schon in Ordnung war, dass man die ganzen Nazis damals alle, ist egal.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja, ich dachte, du meintest in der Aktualität. Den Hauptkriegsverbrecherprozess, da habe ich.
Nein, wir müssen
nicht. Habe ich ja meine Meinung auch schon mal zum Ausdruck gebracht.
Haben wir auch schon mal gesagt. Ja, und du hattest ja vorhin noch gefragt, wie das funktioniert weil ein besonders bekanntes
Telefonsex
Teil an dieser
unter
Stelle,
falscher Identität Behauptung eines anderen Geschlechts muss das dann ja auch gewesen sein.
Also ein pikantes Detail ist auch so eine bescheuerte Formulierung.
Das
also
ein bisschen spießig klingt, ein bisschen bieder.
Ein widerliches
Heinz Erhardt-Zeit, ja.
Ja, ein widerliches Detail an dieser ganzen Geschichte ist auch noch, das ist also nicht nur bei so Textnachrichten, Deepfake-Pornofotos und was auch immer blieb, sondern dass Herr Ulmen mutmaßlich unter Zuhilfenahme eines Stimmverzerrers sozusagen, also wirklich mit einem anscheinend sehr sophisticateden Setup, nämlich dass man das Audiosignal dann tatsächlich durch sowas wie eine KI jagt. Und diese dann aus dem gesprochenen Wort das gesprochene Wort einer anderen Person macht.
Das ist heutzutage technisch nicht mehr so schwierig. Das ist mit der Geschwindigkeit, die die Rechner haben, ne, das ist der Schall wird ja in ein digitales Signal umgewandelt und dieses digitale Signal wird dann halt einfach in Echtzeit modifiziert und dann hast du halt nur mit einer sehr geringen Latenz, wie es so schön heißt, also mit einem sehr geringen Verzögerung, kannst du dann also mit einer anderen Stimme sprechen.
Ja.
Das ist, ja.
Ist geklärt, glaube ich, in der Tat. Und danke für diese Erläuterung. Ich habe es mir fast so gedacht. Es gibt noch ein Detail, auf das ich ansprechen möchte. Der Spiegel hat, das ist ganz beeindruckend, dieses Rechercheergebnis, dass seine aktuellen Ausgabe des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel veröffentlicht ist. Also recht, ich finde, es ist ein sehr, sehr solides Stück journalistischer Recherche.
Ja.
Das ist also sehr konkret, sehr sauber aufgebaut. Und dann gibt es sehr gut nachgefragt, sehr gut abgesichert. Also da wird Herr Kollege Scherz es nicht leicht haben, beziehungsweise es ist wahrscheinlich unmöglich, diesen Artikel abzuschießen, Teile daraus. Es gibt einen, jeder fragt sich als erstes, aber wie kann das denn sein, dass sie das erstmal jahrelang nicht weiß und wie kann man das dann wissen? Hat der irgendwo, keine Ahnung, hat der irgendwo versehentlich von seiner eigenen E-Mail geschrieben oder was?
Ja.
Jedenfalls, und da finden die dann eben auch ein weiteres Indiz, nämlich eine E-Mail an einen Berliner Strafverteidiger, die der Spiegel einsehen konnte. Und in der, so heißt es, Christian Ulm den, Zitat, höchst vertraulichen Sachverhalt, Zitat Ende, geschildert habe. Und da in dieser E-Mail an einen Berliner Strafverteidiger, wo man natürlich sehr viele Fragen treten da auf. Also wie kommt diese E-Mail denn bloß, wie kann der Spiegel in so eine E-Mail reingucken? Weiß man nicht, wer da wessen Account gehackt hat oder wer da etwas inkontinent war. Man weiß es nicht. Und da soll Herr Ulm beschreiben, dass er einen sexuellen Fetisch entwickelt habe und deshalb Fake-Profile auf sozialen Medien angemeldet und über die Accounts gechattet, geflirtet, bis hin zum Sex-Talk sich verhalten habe. Und also das ist, ja, das will ich mal einfach so stehen lassen. Das kann man bewerten versuchen.
Also
das kann eine andere Richtung, wie auch immer. Ein weiteres Faktum, das ist, finde ich, diese Angelegenheit auch sehr, interessant macht, dass Herr Ulm offenbar auf seiner Online-Plattform UlmenTV diesmal gab. Erinnert man sich auch noch so ganz grob, ich habe es nicht geschaut, und beim Sender Tele5 hatte er eine Sendung mit dem Titel Who Wants to Fuck My Girlfriend?
Zu der E-Mail kann ich dir aber noch, glaube ich, was sagen. Also ohne, dass ich jetzt konkret weiß, welcher Strafverteidiger das war, aber also sagen wir mal so, das ist ja dieser Berliner Medienbetrieb, das ist ja alles so ein bisschen, also inzestuös wäre jetzt, glaube ich, zu abfällig, aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass das eine so riesengroße Veranstaltung ist, dass da jetzt niemanden kennt, ne? Und ich würde wahrscheinlich davon ausgehen, dass halt irgendein Ehepartner da von irgendjemandem Strafverteidiger ist oder dann halt die beste Freundin Ehepartnerin des Strafverteidigers oder umgekehrt und dass das dann auf so einem Level halt irgendwie läuft, weißt du?
Ja, also, das mag sein. Es ist vielleicht ein bisschen meiner passivalartigen Naivität geschuldet. Aber da muss ich sagen, das ist tatsächlich ein absolutes Ober-No-Go, solche Sachen aus seiner persönlichen, aus der Sphäre des Verteidigers herauszulassen. Das sind also Sachen, selbst, da erzählst du auch zu Hause nichts von. Also du kennst von irgendeinem völlig Unbekannten, den du dann noch ein bisschen anonymisierst, kannst du mal die Geschichte erzählen, was der in, keine Ahnung, was der in Oberhausen für eine krasse Nummer gedreht hat, aber nicht von einem Promi, da musst du halt echt davon ausgehen. Ja, also das,
ja gut,
das also, war für mich das, das etwas Erschütternde
daran.
Ja, also
das da ist dran. Auch das, das, ja, das ist
gleichzeitig
auch, das ist auch
verstörend. Die darin enthaltene Erläuterung, die das Ganze jedenfalls auch ein bisschen noch schlüssiger macht, weil also für den Normalverbraucher, zu dem ich mich im Wesentlichen zähle, ist das, ist diese Geschichte halt nicht, die erschließt sich nicht auf Anhieb, weil es jetzt nicht zu dem Repertoire zählt, auf das ich in meinem bewegten Leben zurückgegriffen habe, aber auch niemand, den ich privat kenne, der hätte also im Rahmen auch von sehr schmutzigen Trennungen dann dazu gegriffen, zu solchen Methoden, wobei also die meisten Trennungen auch nicht so prominente Paare betreffen, die meisten Trennungen, die also, ich aus etwas größerer Nähe betrachten musste.
Ich muss dazu,
oder
ich
durfte,
muss dazu, durfte,
wollte.
Ich meine, danke, ich musste,
bitte.
Ich muss dazu sagen, dass ich das jetzt mit dem Fetisch nicht so schlüssig finde, weil wenn du quasi erst in dem Moment, in dem eine Anzeige erstattet wird, dem Strafverteidiger schreibst. Also ich hoffe für Christian Ulm, dass er seit Jahren zu einem Therapeuten geht oder einer Therapeutin, die im Rahmen des Verfahrens von der Schweigepflicht befreit wird. Weil ansonsten klingt das doch eher nach einer Schutzbehauptung. Das erinnert mich so ein bisschen an die USA, wo dann, weiß ich nicht, Tiger Woods fremdgeht, von seiner Frau verprügelt wird und dann halt sagt,
oh, Schwachmat sexsüchtig ist.
Da ist dann halt jeder irgendwie sexsüchtig. Also, weil so ein bisschen als Erwachsener muss man halt schon sein Shit together haben. Und man muss dazu ja auch sagen, leider, also ich kenne ja Christian Ulm persönlich, war ein paar Mal mit dem auch essen, so hatte mit dem zu tun. Ich bin da ja auch einmal in so einer Folge Jerks, hatte ich so einen Gastauftritt. Und der hatte auf mich jetzt schon den Eindruck gemacht, als hätte er sein Leben im Griff. Ne? Also wenn das jetzt zum Beispiel Nils Ruf gewesen wäre, hätte ich sofort gesagt, ja, er war es. Der Ulm ist ein höflicher, unscheinbarer irgendwie Typ, der hört einem irgendwie zu. Der ist natürlich irgendwie unverbindlich, so wie das Leute halt in dieser Branche oder in dieser Position sind. Aber der ist jetzt erstmal,
er wird
jetzt
ja
einen
auch
offenen.
Zitiert mit dem Satz, ich sehe mich komplett als der Typ Mann, den sich der Feminismus immer gewünscht hat. Und das soll er wohl recht ironiefrei, jedenfalls ohne Ausdruck von Ironie, gesagt haben.
Ja.
Und ja, ich meine auch eben nicht unbedingt, um das nochmal zu verdeutlichen, dass es besonders schlüssig ist, dass er tatsächlich da einem Fetisch aufgesessen wäre, sondern dass jemand so etwas erzählt, das finde ich ausgesprochen schlüssig. Ne? Dass dann du sagst, ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Ich war wie auf Schienen. Hat mich immer und immer wieder in dieses Spielcasino gezogen, war das noch etwas schlüssiger, also eine wilde Geschichte. Ich musste auch zugeben, was mich daran auch so fasziniert, dass da offenbar wirklich gelungen ist, vielleicht nicht von großer Dauer, aber eine, wie auch immer, wirklich gelungen ist, jedenfalls kurzzeitig, eine echte gesellschaftliche Diskussion anzustoßen, wenngleich mir dann solche Leute wie unsere Justizministerin, die dann sich da auch gleich zitieren lässt, ich habe es ja schon immer gewusst und ich mache hier jetzt auch alles strafbar, Und
ja, das ist natürlich spökisch.
Das,
ne?
Also mag ich dann nicht so gerne, aber jedenfalls, also das Thema will ich auch gerne zugeben, das war jetzt nicht so eins, was bei mir
ganz oben auf
to say the least, das, was ich auf dem Zettel hatte. Und das ist schon ganz gut. Und da, jetzt müssen Frauen weiterreden, was sie da alles erdulden, sonst wird es ein bisschen wirklich sehr, sehr, sehr awkward, wenn ich das jetzt hier sage, aber ja. Es sieht schon so aus, als sei das doch deutlich schwieriger als das, was man sich so als Mann normaler Mann vorstellt, ja.
Aber so zwei Sachen noch. Also erstens, dadurch ergeben ja andere Sachen, die vorher einfach nur befremdlich waren, so ein bisschen mehr Sinn. Also es gab ja vor, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwie einem Jahr oder noch länger, irgendwie so obskure Bemerkungen von Oliver Pocher, der ja dann irgendwie
auch ein Kandidat, so, über den man
reden. Der ist immer ein Kandidat, für das nicht drüber reden, aber der sich ja dahingehend äußerte, dass er so sagt, ja, hier nach vorne, nach außen hin machen die hier das Traumpaar, aber hintenrum so tiefe Abgründe und so, ja. Wo man sich auch gefragt hat, ja, was meint er jetzt? Und ich meine, da muss man sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen, ist auch ein bisschen bizarr, die Vorstellung, dass Christian Ulm sich also als Colin Fernandes ausgibt, um sich dann an Oliver Pocher ranzuschmeißen. Aber anscheinend ist es geschehen. Und in Bezug auf diese, dass Deepfakes nicht strafbar sind, kann ich wenigstens an dieser Stelle sagen, dass ich da, also ich kenne ja noch ein paar PolitikerInnen, und dass ich da immer mal wieder die PolitikerInnen, die ich noch kenne und die da auf halbwegs einflussreichen Positionen sitzen, angeschrieben habe und gesagt habe, hier Leute, ihr müsst mal Deepfakes irgendwie bestrafen. Das war vor einigen Jahren, als das hier mit Fridays for Future und dem ganzen Krempel noch ein bisschen aktueller war, beziehungsweise als die noch so ein bisschen das mediale Geschehen bestimmt haben, zumindest für eine kurze Zeit, gab es im Internet relativ leicht verfügbar so ein KI-Modell beziehungsweise so ein Verfeinerungsmodell dann für andere Bild-KIs und auch Video-KIs, mit der du dann Fotos von Luisa Neubauer machen konntest.
Ja, so. Die sich auch, die nach eigenen Angaben auch sehr stark, nach eigenen, wahrscheinlich auch ohne weiteres verifizierbaren Angaben, sehr schwer betroffen sein soll von
diesem
und anderen Phänomenen der Nachstellung im untechnischen Sinne.
Und drittens, weil du ja angesprochen hast, ne, endlich gibt's eine gesellschaftliche Debatte und wo man echt die Uhr nachstellen kann, sind die Rechten.
Ja, das ist jetzt
die,
da.
Also ich meine, so gestört muss man erstmal sein. Ja, also ich meine, dass man diese...
Die verweisen auf die begrenzte Wirkung, dass man mit dem Strafrecht sehr zurückhaltend umgehen muss.
Dass diese Leute also tatsächlich von irgendwem irgendwie ernst genommen werden. Da also eine breite Koalition von Rechten und Rechtsextremen, die dann von einer Kampagne sprechen, so nach dem Motto, das ist jetzt alles nur inszeniert, ja, und das soll ja jetzt nur dafür da sein, um dann solche KI-Bilder zu verbieten. Und da fühlen die sich natürlich direkt angesprochen, weil die Rechten natürlich diejenigen sind, die den ganzen Tag so komische KI-Bilder auch von PolitikerInnen und so halt machen, ne? Und das muss ich sagen, finde ich Wahnsinn. Also ich meine, klar, dass solche Leute meistens jetzt auch nicht so die Persönlichkeitsstruktur haben, wo sie jetzt erstens ein Problem damit haben, wenn eine Frau sexuell belästigt wird, und zweitens auch wahrscheinlich Probleme damit haben, Mitleid gegenüber einer Person zu empfinden oder zumindest Empathie, der sowas widerfährt. Und dass man das dann direkt wieder so auf sich beziehen muss, finde ich einfach genial. Also vor allen Dingen bei so einem Thema, wo ich mich ja jetzt nicht wirklich angesprochen fühle, ne? Also im Sinne von,
dass das jetzt etwas mit mir zu tun hat, außer dass ich ein Mann bin. Du fühlst dich
nicht als Täter angesprochen.
Ja, also ich fühle mich jetzt nicht angesprochen, so nach dem Motto, aber nicht alle Männer, ne? So, das ist so vollkommen abwegig, zumindest für mich. Und deswegen finde ich es bemerkenswert, dass die Rechten das dann da hinkriegen, wieder, also auch beim noch so entferntesten Thema, zu sagen, ja, wie? Nee, das ist doch alles Inszenierung. Das ist doch jetzt alles nur, um der AfD zu schaden. Was?
Ja, tun sich ab. Also die Frage, die du ja auch gerade gestellt hast, ist, wie kann man denen nur, wie man so sagt, auf den Leim gehen? Wie kann man nur meinen, dass sie irgendwie auch nur einen vernünftigen Beitrag, das ist also selbst
zu irgendwas.
Also die leisten. Gehen noch nicht mehr wie eine kaputte Uhr zweimal am Tag richtig, die gehen nie richtig.
Ich hatte noch eine Frage, und zwar, also so wie ich das verstanden habe, hat ja die Colleen Fernandez Anzeige gegen Unbekannt in Spanien erstattet, weil da, so habe ich jetzt dann also gelesen, die Rechtslage so ein bisschen besser sein soll. Jetzt ist es aber so, da hatten wir drüber gesprochen, vor Jahren, eingefleischte Lauer- und Wehner-HörerInnen werden sich noch erinnern, und zwar als sich der gute Herr Puigdemont in Hamburg gestellt hat, um sich dann nach Spanien ausliefern zu lassen. Und dann aber irgend so eine Regel, die du jetzt besser kennst, reingekickt hat. Und er also dadurch, dass er sich in Hamburg hat ausliefern lassen und von Hamburg überführt wurde, er nur nach Sachen dort angeklagt werden konnte, die nach deutschem Recht auch strafbar sind.
Ja.
Und das bedeutet, meiner Meinung nach, ich subsumiere jetzt mal, dass das jetzt also, auch wenn das eine gute Idee ist, der Colleen Fernandez da nicht so viel bringt, wenn der Ulm da nicht freiwillig aufschlägt.
Das ist, ja, also Reziprozität ist das Stichwort im Auslieferungsrecht. Und Spezialitätsgrundsatz, wie du ihn richtig zusammengefasst hast. Hier ist die praktische Implikation, dass Herr Ulmen und Frau Fernandez lange Zeit gemeinsam auf Mallorca gelebt haben. Und das ist ja Spanien. Was viele nicht wissen, ist das Spanien. Und das, bin jetzt nicht mit deren Verhältnis vertraut. Aber wahrscheinlich haben die da jetzt auch nicht in so einem Airbnb-Mietapartment gewohnt, nee, in der Stadt von Palma, sondern wahrscheinlich in einem Vorort von Palma sollen die gewohnt haben, hinter hohen Zäunen und Hecken mit Blick. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ich dachte, vielleicht ist es eine interessante Immobilie. Aber jedenfalls, long story, die praktische Implikation ist, dass wohl auch Herr Ulm jedenfalls faktische Bezüge zu Spanien hat und jedenfalls daran gehindert wäre, wenn da tatsächlich ein Strafverfahren laufen würde und dann tatsächlich auch Haft im Raume stünde, könnte er jedenfalls nicht nach Spanien reisen. Und das wäre natürlich auch für jemanden, der immer gerne nach Spanien fährt, wäre das möglicherweise schon eine Sanktion. Es gibt natürlich noch andere Länder. Aber also jedenfalls, einen Deutschen ausliefern zu lassen ans Ausland wegen einer Sache, die in Deutschland nicht strafbar ist, das wird nicht gelingen. Aber wahrscheinlich, hoffentlich, also jedenfalls wird Frau Fernandez ja da sich auch rechtlich beraten lassen haben. Ja. Und man wird ihr da nicht als viele Illusiones gemacht haben, was jetzt hier die Verhängung einer vieljährigen Freiheitsstrafe gegen Herrn Ulm angeht.
Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass da die eine oder andere Staatsanwältin in Spanien gerade extrem motiviert ist.
Das wollte ich noch sagen. Es gibt wahrscheinlich auch immer noch in der Arte-Mediathek eine spanische Miniserie, die heißt Querer, also Wollen, und Querer geschrieben, in der es um Missbrauch so deutlich unterhalb oder nicht deutlich unterhalb der rein physischen Gewaltschwelle geht. Und da kann man so ein bisschen, die habe ich zufällig vor einiger Zeit gesehen, und da kann man, sieht man sehr gut, sehr interessant, das Verfahren, das da für Fälle des Vorwurfs von Gewalt gegen Frauen geschaffen worden ist. Da haben die, ich weiß gar nicht in welcher Stadt, ich glaube San Sebastian im Baskenland, weiß ich nicht genau, ist im Gericht, also eine ganz eigene Verfahrensart, wo dann auch bauliche Vorkehrungen dafür getroffen sind, was beispielsweise Gerichtsgebäude in Moabit vollkommen undenkbar ist. Da latschen alle durch denselben Gang. Bauliche Vorkehrungen dafür getroffen sind, dass dann jetzt nicht gewissermaßen vor dem Saal, in dem verhandelt wird, die Frau erstmal auf den Mann trifft, den sie beschuldigt, sie verprügelt zu haben oder ähnliches. Da kommen die dann so durch separate Eingänge rein und werden also betreut, und ganz interessant, wäre sozusagen eine Möglichkeit, dieses Thema noch zu vertiefen im Selbststudium.
Ja, also Spanien habe ich jetzt nochmal Google Gemini gefragt, und Spanien hat auch keinen dezidierten Artikel dagegen, keinen dezidierten Paragraphen dagegen, sondern da wird eine Mischung aus Verbrechen gegen Privatsphäre, Verbrechen oder Verstöße gegen die moralische Integrität, Verbrechen gegen die Ehre, und im Zweifelsfall auch natürlich Kinderpornografie genommen. Aber es gibt seit Januar 2026 eine Initiative, die einen neuen Paragraphen ins Strafgesetzbuch hinzufügen soll, den 173 spanisches StGB. Und das soll dann explizit KI-Fotos pornografischer Natur unter Strafe stellen, wenn das nicht mit Einverständnis der Person passiert, die dann da am Ende gezeigt wird.
Ja, da möchte ich jetzt auch dann vielleicht zum Abschluss nochmal den allgemeinen Gedanken, den wir auch öfter mal haben, hier noch einmal aussprechen, dass Spanien auf vielen Gebieten ein sehr fortschrittliches Land ist, gerade was Gesellschaftspolitik angeht, und dass man sich bitte, gerade wenn man schon so jenseits der 30 ist, bitte nicht von den alten Klischees leiten lässt, wonach es eigentlich in ganz Europa nur ein fortschrittliches Land gibt, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, und alle anderen eigentlich hinterherlaufen. Nein, nein, gerade bei solchen Themen wie einer jedenfalls teilweise modernen Justiz, aber auch die Fiskalverwaltung in Spanien. Da sind Länder, wo man es nicht als allererstes denkt, gedacht hätte, vielleicht, wenn man alten Klischees anhängt, doch deutlich fortschrittlicher als unser großartiges Land, das aber immer noch sehr, sehr gute Dieselmotoren baut.
Ja, das ist die Hauptsache.
Das ist die Hauptsache. Industriearbeitsplätze, ja, technologieoffen.
Technologieoffene Industriearbeitsplätze. Ja, also eine gar nicht mal so schöne Geschichte. Ich habe Christian Röhm auch noch eine SMS geschrieben und habe ihm gesagt, also wenn es wahr ist, such dir bitte ganz viel Hilfe, und wenn es nicht wahr ist, dann viel Kraft. Aber das
und hat er angekreuzt?
Hat er natürlich oder sofort das andere?
Hat gesagt, okay, ich suche mir Hilfe, oder hat er gesagt,
natürlich sofort,
okay, danke für den Kraftwunsch,
Christopher, dir offenbar,
sag's keinem weiter.
Ich werde mir jetzt hier exklusiv, gebe ich dir ein Interview. Nein, aber weil ich fand das, was ich bemerkenswert fand, war, dass also auch bei den Männern in meiner Timeline auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die einhellige Meinung war, dass das an Widerlichkeit nicht zu überbieten ist, dass das eine Riesensauerei ist, was der Kollegin Fernandes da widerfahren ist.
Ja, widerfahren. Also bei der Täterschaft von Herrn Ulm muss man tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, mutmaßlich. Mutmaßlich. Also alle Leute haben gesagt, unabhängig davon, ob es jetzt Herr Ulm war oder nicht, ist das erstmal eine totale Widerlichkeit und sollte es stimmen, dass es Herr Ullmann ist, ist es noch viel krasser. Eine
von ihm ausgehende, ja.
Ja, ja. Und dann schrieb irgend so ein Kommentator auf Spiegel Online, dass die Männer da nicht genug Rabatz machen würden jetzt. Wo bleibt die Empörung der Männer?
Über wen? Über Herrn Ullmann oder die ganze, über Frau Fernandes?
Über die ganze Situation. Ja, über Frau Fernandes. Über
alles.
Fällt der ein? Nein. Dass man nicht alle sofort Gewehr bei Fuß stehen, um zu sagen, dass das also ganz, ganz furchtbar ist. Und mich hat's halt so irritiert, weil alle, ich mach's Handy auf und alle sagen, es ist ganz, ganz furchtbar. Und dann kommt der Kommentar, warum sagt denn niemand, dass es ganz, ganz furchtbar ist?
Hinzu tritt noch, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lasse mir jedenfalls nicht so wahnsinnig gerne von Leuten, die jetzt nicht nachweislich mehr Ahnung haben als ich, sagen, was ich empfinden soll und wenn ich mich empören soll. Und
also ich finde es auch, ich muss auch sagen, ne, wenn jetzt so zwei Typen das hier im Rahmen eines solchen Podcasts diskutieren, also
wir
okay,
können auch schwer sagen, können, wie sehr man sich aufregen muss.
Ja, wir haben ja immerhin den Vorteil, dass du Strafverteidiger bist und das Ganze aus strafrechtlicher Perspektive nochmal irgendwie besser beleuchten kannst. Aber
und du Christian Ulm kennst, ist auch ein Vorteil.
Und ich Christian Ulm, ja, sag's nochmal laut. Und auf jeden Fall, ich finde das immer schwierig, dass egal bei was, man das dann auf Social Media auf sich beziehen muss. Also ein Tweet, den wir auch noch hätten bringen können beim Thema, worüber wir nicht reden. Der gute Chuck Norris ist ja von uns gegangen, ne? Und da liegt die Verlockung natürlich nahe, dass beim Tod von Chuck Norris man irgendeinen total witzigen Spruch aufgrund dieses Chuck Norris-Memes bringen muss. Aber man kann es auch einfach sein lassen und einfach, weiß ich nicht, wenn man irgendwie eine positive Assoziation zu Chuck Norris hat, kann man auch einfach twittern, Rest in Peace Chuck Norris oder so, ja. Jedenfalls entblödete sich natürlich die Freiheitlich-Demokratische Partei Deutschlands nicht. Ich suche den Tweet, weil das muss man, vielleicht haben sie ihn auch mittlerweile gelöscht, aber das muss man. Die FDP entblödete sich dann tatsächlich nicht zu twittern. Und ich verstehe den Satz auch nicht, weil er, glaube ich, auch grammatikalisch falsch ist. Chuck Norris stirbt nicht. Die Wiederauferstehung will nur gründlich sein. Da fehlt meiner Meinung nach irgendwie ein Verb oder ein Hilfsverb. Also, die Wiederauferstehung will nur gründlich sein. So, weiß ich nicht. Die Wiederauferstehung will nur gründlich geplant sein oder so, ja. Sagen sie aber nicht, sondern nur die Wiederauferstehung soll. Und dann? Wir wissen, wovon wir reden. Und da muss ich einfach sagen, also so. Und das jetzt übertragen auf das Thema mutmaßliche Dinge, die Christian Ulm gemacht hat und was der Colin Fernandes da widerfahren ist. Ich finde es echt schwierig, wenn man also eine solche Widerlichkeit nimmt, um sie dann irgendwie auf sich zu beziehen. Und ich finde es auch schwierig, wenn Männer dann bei so einer Sache auf einmal den Gratismut entwickeln. Ja, also wenn es gerade irgend so einen Sexskandal gibt und es wirklich also total unkontrovers ist zu sagen, ja, also da bin ich dagegen, ne? da sich dann hinzustellen, also da dann zu verlangen, so jetzt bekenne, nee, das Problem wird ja gerade nicht dadurch gelöst, dass sich Männer zum richtigen Zeitpunkt mal zu irgendwas bekennen, sondern dass insbesondere auch bei Männern der Gedanke verfängt, dass gewisse männliche Verhaltensweisen gegenüber Frauen halt einfach nicht gehen. So. Und ja, ich finde, ja, also wie gesagt, mich hat dieser Spiegelkommentar so ein bisschen verwirrt. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich mich seinerzeit sehr stark für die Gewaltschutzambulanz an der Charité eingesetzt habe.
You don't say. Ja. Ja, sehr gut. Also sehr instruktiv, dieser Fall.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Das mit Chuck Norris habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch mit Chuck Norris praktisch nichts am Hut, aber
verbinde mit dich nichts mit dem, ja?
Ja, ich verbinde auch nichts mit ihm. Und wollen wir noch
über irgendwas reden?
Ja, aber ich habe noch einen hübschen Drüberstreuer.
Ja. Ich wundere mich nur, weil ich ja sonst immer derjenige bin, der reden will. Aber fast, bitte,
es wäre
bitte
auch was zum nicht drüber reden. Also das Leben ist ja auch ganz, ganz lustig. Ne? Es gibt ja, es war ja Wahlen in Rheinland-Pfalz und da hat Herr Schnieder von der CDU, der Alexander Schnieder, hat das Rennen gemacht. Und weißt du, mit wem Alexander Schnieder verwandt ist?
Man irgendwie kann es von, kam er mir bekannt
ja,
vor.
Ja, ja.
Aber das
ist der Bruder von Patrick Schnieder. Und
ach, der Patrick!
Und wenn du jetzt sagst, Patrick Schnieder, so wie von Karl Müller oder was? Nee, Patrick Schnieder ist immerhin Bundesverkehrsminister. Und ja, ne? Habe ich auch gesagt, als ich das gehört habe.
So.
Ach,
die Kennedys von der Mose.
Also, die sind ja so, so körpergroß. Also auch der Patrick Schnieder.
Es sieht an den guten Kartoffeln, die da auf dem Hunsrück
wachsen. Dann ist das, also keine Witze mit Namen, aber in diesem Fall jedenfalls doch, der ist auch kein Witz mit Namen, ist ein Witz mit Körpermerkmalen. Der Patrick Schnieder kommt ja aus der Eifel und sein Spitzname hier in Berlin, der Eiffelturm, habe ich gehört. Fand ich auch sehr lustig. Aber wie komme ich jetzt drauf, nämlich von der Nicht-drüber-reden-Nummer? Also Patrick Schnieder, da musste ich also auch sehr, sehr ähnlich, genauso lange wie du, Kram, irgendwie schon mal gehört. Und was macht der denn noch? Was macht der denn beruflich? Woher kenne ich den? Was macht der hier dieses Restaurant um die Ecke? Ach nein, das ist der Verkehrsminister. Und dann hast du gesagt, ja, und was macht der eigentlich so den ganzen Tag? Und dann bin ich irgendwo, hatte ich es gehört, dann habe ich es nochmal nachgelesen. Schnieder, also der Patrick, der Bundesverkehrsminister, will Comeback der Magnetschwebebahn. Bundesverkehrsminister Schnieder will Magnetschwebebahnen fördern. Und das
voll
fand ich doch auch wirklich, also gerade bei diesem Thema, das hat es für mich so ein bisschen auch mit dem Benzinpreis, Spritpreis, wie man volksnah sagt, ja, hat es dann auch noch so ein bisschen rund gemacht. Und da haben wir also dann, das ist eigentlich so der Gipfel der Politiksimulation, dass man dann dass man dann mit einer Magnetschwebebahn um die Ecke kommt. Wahrscheinlich soll die mit dem Strom aus einem Mini-AKW dann betrieben werden.
Mit Technologie offen. Das Geile an solchen Sachen ist ja, man muss ja nur in die Volksrepublik China gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, die haben da ja diese in Shanghai diese eine Strecke mit dem Maglev, ja. Es ist auch sehr beeindruckend, wenn das Ding dann mal so auf 400 Sachen beschleunigt, wobei ich glaube, auf dieser Strecke kann es das gar nicht richtig machen, weil dafür die Strecke zu kurz ist. Auf jeden Fall, die Chinesen bauen ja gar keine Magnetschwebebahn mehr, soweit ich jetzt zumindest weiß, sondern deren Schienennetz, was ja, glaube ich, das größte der Welt ist, da fahren halt ganz normale Bullet Trains, ja, also so Hochgeschwindigkeitszüge, die verblüffend ähnlich aussehen dem ICE. Ja? So, und
sowas.
Ja, was soll man dazu sagen? Also, das ist halt so.
Ja, gut, wir schreiben ja auch auf Papier.
Was?
Hey, vergiss mal.
Ich wollte damit nur sagen, ich finde es immer halt sehr beeindruckend, also selbst in den Momenten, wo die deutsche Politik denkt, wow, jetzt sind wir total innovativ und jetzt machen wir was komplett abgespacedes, greift man immer zielsicher ins Klo. Da kommt zum Schluss nochmal die Frage,
Was macht eigentlich das Zentrum für Sprunginnovation?
Ja, ich arbeite das
am Willi am
synthetischen,
Nummer 2.
Synthetischen Bio-Olivenöl oder weiß ich auch nicht was. Und,
ja, mit dem dann der Bio
oder am Willi, genau. Der soll ja jetzt schon ein Tablett halten können. Und sagen, ich bin Willi. Ja,
oh.
Sehr schön. Also das möchte ich auch mit auf den Weg geben. Mal gucken, ob was draus wird. Herr Schnieder, nichts mit irgendwelchen Sachen, wie dass man sagt, oh, ich möchte jetzt hier besonders mal den Verkehr regeln oder sowas. Oder diese bekloppte ja. Bahn mal ein bisschen auf ein Magnetschwebebahn. Also ja,
das ist auch so geil, weil ich mir so die Frage stelle, von wo nach wo soll denn dieser Transrapid dann gehen?
Ja, da musst du ja Edmund Stoiber fragen.
Ja, in 10 Minuten. Also ich meine, da dagegen ist ja dann selbst damals das 10 Minuten von Dings ist ja da noch visionär gewesen, ja. So, und also, ja. Es lässt einen ratlos zurück.
Das ist wild, ne? Ich meine, das finde ich schon so krass, dass es mich fast nicht deprimiert.
Ich habe mir auch noch mal vor kurzem in einem anderen Zusammenhang noch mal vor Augen geführt, also wie deprimierend genau deutsche Politik ist. Also insbesondere, wenn du mal selber in der deutschen Politik warst und weißt, wie die Wurst gemacht wird, sozusagen. Das ist schon alles sehr, sehr bitter.
Ja,
kann es nicht anders sagen.
Das muss man mal sagen. Und dazu, was ich auch gar nicht so, jetzt zerfasert so ein bisschen. Ich wollte noch eine Sache sagen, was mir, abgesehen davon, dass jetzt demnächst das Frühjahr der Reformen ist, das wollte ich auch noch einfach nur mal zu
Frühjahr der
Reformen,
sehr wichtig, sehr
und dass
wichtig,
sich dieses Reformfenster jetzt öffnet, im Zusammenhang mit diesem Thema, was ich in der Vergangenheit jedenfalls so explizit gar nicht ausgesprochen gehört habe und wahrgenommen habe, der Umstand, dass man vor Wahlen in irgendeinem Bundesland und sei es auch noch so klein und unbedeutend, dass man Monate und ein halbes Jahr vorher keine Entscheidungen mehr auf Regierungsebene treffen darf, die in irgendeiner Weise von irgendjemandem negativ aufgefasst werden können. Das ist so.
Was ist das für eine Regel?
Das ist derzeit die Beobachtung, die viele tätigen und auch zum Ausdruck bringen, dass im Grunde genommen jetzt nur noch ein kleines Reformfenster offen steht, nachdem man jetzt bis zu den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sich nicht den notwendigen Reformen, dem Reformprogramm widmen konnte und jetzt im Grunde genommen, bis nämlich dann die nächsten Wahlen wieder sind,
jetzt verstehe ich das Argument, also ja.
Genau. Im Herbst ist in Berlin Wahl, dann kommen die ganzen Ostwahlen.
Ja.
Nicht erst die Ostwahlen, dann Sachsen-Anhalt, dann Berlin, MacPom. Da kann man dann schon, das wird im September sein, jetzt ist ein Mikro-Reformfensterchen offen und alle sagen, ja, nö, das ist so, ne? Dann sind ja bald wieder Wahlen, dann können wir wieder nichts entscheiden. Also das ist mir so klar noch nicht begegnet wie jetzt.
Also Ulrich, wir müssen ganz kurz es gibt ja irgendein Volksbegehren, glaube ich, in Berlin mit Verkehrsentscheid und so. Und aus irgendeinem Grund hängen jetzt schon in Berlin Plakate. Ne? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum diese Plakate hängen, ob da einfach anscheinend im Zusammenhang mit diesem Volksbegehren. Ich weiß aber gar nicht, wann dieses Volksbegehren kommen soll in Berlin. Jedenfalls, da müssen wir noch wirklich ganz kurz drüber reden. Und zwar, ich suche gerade im Internet Fotos. Und zwar die CDU und auch die sogenannte Alternative für Deutschland haben so Autoplakate aufgehängt.
Aha.
Und die hängen hier relativ viel, wo da so Sachen draufstehen wie,
und das denke ich mir jetzt nicht aus, Berlin ist für alle da, auch für Autofahrer. Und die sogenannte Alternative für Deutschland schreibt irgendwas mit gegen die Abschiebung des Autos, was ja also die allergrößte Frechheit ist. Ja. Und ich muss sagen, also das lässt mich auch ratlos zurück, weil ja. Also wo ich mir so denke, bei ich habe 99 Probleme, ja, und Auto, und das sage ich als Autofahrer, ja.
Diskriminierung der Autofahrer.
Also wirklich, so es gibt anscheinend diese ein Volksbegehren oder so, Berlin autofrei. Und dann ja. Hängen die jetzt also so Sachen auf, Berlin, lass dir das Auto nicht verbieten. Auto verbieten, verboten. Und eben dieses mit dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion.
Das halten die wahrscheinlich für lustig, ja.
Das halten die für lustig, ja, ja. Ja, aber das ist halt genauso dieser Humor-TM, ne?
Merkel, Ferkel.
So, und also mich lässt das wirklich ratlos zurück, weil, also, man kann ja zu so einem Volksentscheid stehen, wie man will. Aber so die Vorstellung, also sowas überhaupt, also zu denken, man kann sowas plakatieren, um damit irgendwie den Leuten zum Ausdruck zu bringen, wir kümmern uns ums Auto, das ist echt so ein bisschen Hohn.
Ja, wobei so. Ja, viele Menschen sagen, dass hier in Berlin die Christlich-Demokratische Union mit ihrem wirklich sehr beeindruckenden regierenden Bürgermeister Kai, ich glaube, ich gehe mal Tennis spielen, Weg, ne? Die ja. Letzte Wahl, die wiederholte Wahl gewonnen hat wegen einer Kampagne für das Auto. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr traurig. Zumal jetzt, was für München nicht traurig ist und für das ganze Land nicht, wahrscheinlich München jetzt dann auch eine vernünftige Verkehrspolitik macht und ja, die einzige europäische richtige Großstadt oder Hauptstadt, in der also so Verkehr wirklich gar nichts geschieht, ist letztlich Berlin. Außer dass man hier noch ein paar Radwege zurückgebaut hat, weil man es den
ja,
Wählern
ja. ein bisschen mehr
den Tempo Wählern, ja, da muss man nicht gendern, versprochen hatte.
Und das sage ich als jemand, der also tatsächlich
keinen Meter ohne Auto sich bewegt.
Ja, ich fahre jeden Tag aus diversen Gründen.
Ich fahre jeden Tag 500 Kilometer durch Berlin.
Stundenlang mit dem Auto. Und
Diesel.
Wir haben doch schon etabliert, dass es ein Elektroauto ist. Stundenlang mit dem Elektroauto durch die Stadt. Weil es
literarisiert, ja.
Ich wäre der Erste, der alle Autos abschaffen würde, weil das, was man täglich auf den Straßen Berlins erlebt, ist Wahnsinn. Die einfachste und schmeichelhafteste Erklärung für den Wahnsinn, den man erlebt, ist, dass man sagt, ja gut, die Dunkelziffer derer, die ohne Führerschein Auto fahren, ist ja relativ groß. Deswegen werden die Leute, an denen man hier gerade Anstoß nimmt, wahrscheinlich größtenteils ohne Führerschein fahren. Also was ich da täglich erlebe, dass nicht täglich irgendwie 10 Leute im Straßenverkehr sterben, ja. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Also es wird munter rechts überholt, wenn du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst, bist du ein Verkehrshindernis.
Okay,
wenn du
Ich muss abbinden.
Bevor du Gefühle, die sich lange
im Straßenverkehr aufgestaut haben, jetzt hier abzubauen, zu regulieren versuchst.
Ich habe die Courage, da ganz unerschrocken drüber zu reden.
Auch
von
der Hütte um, ja.
Und du bist schon so schon. Links, du bist so linksgrün indoktriniert, Ulrich. Du bist schon total weich gekocht. Du traust dich schon gar nicht mehr, darüber zu reden.
Ich möchte als Erstes mal das Fleisch verbieten für alle.
Ja, Fleisch verbieten und dann Männer.
Ja, genau, da habe ich ganz für. Als Erstes schaffe ich mich selber ab.
Ja, nein, dass man einfach das Geschlecht Mann verbietet.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein geiler Wutköder, damit kannst du die so triggern.
Führende Rolle dabei spielen natürlich Männer. Das kann man nicht den Frauen überlassen, diese Aufgabe.
Das müssen dann schon Männer machen. Ja, gut, also.
Sehr schön.
Ja. Bind dich mal ab, Ulrich.
Si, bind das mal ab.
Claro, si. Also, sehr, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Das war die 206. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Montag, den 23. März 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Dokumentenformatierung und fortschrittsfreies Jurastudium und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen, trotz des ganzen Wahnsinns in der Welt und der CDU-Plakatkampagne. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Allez, adios.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Rain. director, locking the velvet door. You're out there chasing starlets in the neon light, while I trace your every footstep through the dead of night. Every whispered secret at the Chateau Marmont, I collected like pearls, darling, all along. You played the leading man, so reckless and vain. Now I'm the phantom pulling the strings in your brain. The sapphire stare, catching your reflection in the rearview mirror. I'm the quiet poison in your Hollywood prayer. You'll never escape this immaculate terror. The sapphire stare, a diamond bullet for a fragile ego. Wherever you go. You're trading your chips at a desolate roulette, gambling the pieces of a love you regret. I wear my vengeance like a vintage Dior gown, the most beautiful ghost haunting this hollowed out town. We whispered secret at the Chateau Marmont, I collected like pearls, darling, all along. You played the leading man, so reckless and vain. Now I'm the phantom pulling the strings in your brain. The sapphire stare, catching your reflection in the rearview mirror. I'm the quiet poison in your Hollywood prayer. You'll never escape this immaculate terror. The sapphire stare, a diamond bullet for a fragile ego. Wherever you drive down, I go. They call it paranoia, but we call it art. The slow, sweet dismantling of a traitor's heart. Just the slow motion crash of your shallow desire. And I'm still smiling while you in the fire. The sapphire stare, catching your reflection in the rearview mirror. I'm the quiet poison in your Hollywood prayer. You'll never escape this immaculate terror. The sapphire stare, a diamond bullet for a fragile ego. Wherever you drive down the coast, baby, I go. Always watching from the Palisades.